Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt.
Mit der wunderbaren Tausendsasserin Tara Peisen, Autorin des Buches Kaffee der Freiheit, iranische Flüchtling, studierte Neurowissenschaftlerin, Kaffeebesitzerin und doppelte Fashion-Tech-Gründerin, spreche ich über ihre eigene Flucht aus der Heimat Iran, der spektakulären Befreiung ihres Mannes aus der Geiselnahme und welche Schlüsse sie aus all ihren doch sehr traumatisierenden Erlebnissen bis heute zieht. Wir sprechen auch über das Nicht-Normal-Sein, welchen Stellenwert Mut haben darf und wieso sie gerade wegen all ihrer Erfahrungen in ihrem Wesen unglaublich gefestigt ist. Eine Folge, die Hoffnung spendet und inspiriert. Einen wunderschönen guten Tag, Tara. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute da bist und freue mich ganz doll auf diesen Austausch. Ich glaube, dass der ganz kunterbunt wird und in unterschiedliche, ja, emotionale Spektren wahrscheinlich abdriften kann und eventuell wird. Aber zuerst einmal würde ich mich freuen, wenn du dich vielleicht mal einmal kurz vorstellst und mit uns teilst, wer bist du, was macht dich aus, was möchtest du von dir preisgeben?
Hallo, liebe Isabel, ich freue mich sehr, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und dass wir uns heute auf dem Montag sprechen. Mein Name ist Tara Peygambari, ich bin stolze 34 Jahre alt. Ich war so glücklich, als ich 33 sagen konnte, ich liebe die Zahl, jetzt muss ich auf 34 sagen. Ich komme ursprünglich aus dem Iran. Ich bin als Flüchtlingskind 95 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, bin in Berlin gelandet und hier habe ich wahrhaftig Wurzeln geschlagen, bin studierte Neurowissenschaftlerin und ich glaube, ab diesem Punkt hat es dann auch aufgehört, klar zu sein, was Tara eigentlich so macht. Aber ich habe letztes Jahr mein erstes Buch rausgebracht, Kaffee der Freiheit, und glaube, dass ich mich am liebsten auch Autorin nenne, weil es so die Aufgabe ist, die meine Seele am liebsten macht, das Schreiben und das auch tatsächlich das Sprechen und alles andere, diese ganzen Unternehmensgründungen, die ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe, das sind so, sage ich immer, meine weltliche Arbeit, so womit ich mein Geld verdiene. Ob es jetzt die beiden Fashion-Tech-Startups sind oder das Familienunternehmen, was wir haben mit den Cafés, das ist die eine Säule, und die andere ist der Aktivismus und das Schreiben.
Ja. Wow. Also erstmal Tausendsasserin fällt mir da irgendwie direkt ein, wenn ich das höre. Ich finde das total krass. Mhm. Auch in meiner Recherche jetzt hier zu dieser Podcast-Folge habe ich dich ja noch so ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Und mir war das ehrlicherweise, als ich dich kennengelernt habe, gar nicht bewusst, was du alles machst. Von Café bis Fashion-Tech-Startup bis Autorin. Und was ich aber gerade ganz schön finde, und darauf werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch noch näher eingehen, dass du gerade gesagt hast, so die Aufgabe deiner Seele, ne? Also das Schreiben. Mhm. Und das, obwohl du, da gehen wir auch später drauf, Legasthenikerin bist, richtig?
Ja. Mhm.
Genau. Und das ist, finde ich, total spannend, weil das so in mein persönliches Lieblingsthema auch reinfällt, weißt du, dass wir alle ja irgendwie eine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten haben und wir uns aber ganz oft eben nicht zugehörig fühlen dürfen, weil wir in einem System leben, was sehr stark leistungsorientiert ausgerichtet ist, und wenn du eben, ja, beispielsweise neurodivergent bist oder auch eine Behinderung hast oder eine andere Hautfarbe hast oder eben andere Wurzeln hast oder Legasthenikerin bist, wird dir halt ganz oft programmiert, du gehörst hier nicht hin, aus welchen Gründen auch immer, und das stimmt halt nicht, und du hast es sehr, sehr gut bewiesen, weil du heute Bücher schreibst, unter anderem, und damit einfach einen Grundstein für ganz viele Menschen, glaube ich, auch legst, ne?
Ich habe dieses Buch aber auch genau deshalb geschrieben. Du hast gerade so ein bisschen mit all den Dingen, die man sein kann, eigentlich mich schon beschrieben. Ich leide seit meinem 15. Lebensjahr immer mal wieder an Depressionen. Ich bin hochsensibel. Das eine führt zum anderen manchmal. Dann bin ich Legasthenikerin, also habe diese Behinderung. Ich bin Flüchtlingskind, ich bin eine Frau. Also ich habe von ganz früh an schon gemerkt, ui, ich trage hier ganz schön viel Last mit mir rum, Dinge, die gesellschaftlich gar nicht so normal oder anerkannt sind. Da kommen wir auch direkt zu im Normal. Also dieser Begriff Normalität und Normal begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und ich war es immer nicht. Ich war immer so außerhalb dieser Norm. Und das war, ist immer noch. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es nicht immer noch sehr schwierig ist. Ich bin schwierig einzuordnen. Mein Mann hatte mich für einen Award kandidiert und ich wurde natürlich nicht nominiert, aber er meinte dann auch, weil die wahrscheinlich gar nicht wissen, wo sie dich reinpacken sollen, weil du mit so vielem kommst. Und das ist tatsächlich der Grund gewesen, warum ich Kaffee der Freiheit geschrieben habe. Es gibt unglaublich viele Menschen, die so sind, die sich nicht zugehörig fühlen, weil die Norm was anderes ihnen zuschreiben möchte. Und Café der Freiheit soll zeigen, dass man erfolgreich in dem Sinne, wie es die Gesellschaft sieht, sein kann, trotz all dem. Und es war für mich sehr wichtig, deshalb auch diese ausführliche Lebensgeschichte, diese 35 Jahre gefühlt, in dieses Buch zu packen, um anderen auch den Mut zu geben, so über sich zu denken und zu wissen, dass sie total in Ordnung sind. Und ja, dass es diese Norm eigentlich gar nicht so gibt.
Ja. Magst du da mal so ein bisschen eintauchen? Ist das eine Art Dokumentation quasi deines eigenen Lebens? Ist das eine Biografie? Was genau ist es? Und wie lebst du Normalität in einer Gesellschaft, die ein ganz klares Bild von Normalität hat?
Also Café der Freiheit ist ein erzählendes Sachbuch. Wir bewegen uns deshalb auch Café der Freiheit die ganze Zeit in unserem Familienbetrieb, in dem Café, und finden auch immer wieder zurück ins Café während des Buches und erzählen die Geschichten der Menschen, denen ich begegnet bin im Laufe der Jahre oder die mein Mann erzählt hat, etc. Und wir beginnen aber trotzdem auch meine Lebensgeschichte biografisch von dem Moment an, in dem meine Mutter und ich das Land verlassen mussten, bis im Endeffekt, muss man sagen, als die Korrektivrecherche zu dieser Potsdamer AfD-Remigrationspläne, als wir da angekommen sind. So, das ist die Zeitspanne, krass, über die ich spreche, genau, und erzähle sowohl meine Geschichten als auch die von meinem Mann und die von meinen Eltern. Und der Kern oder ich glaube, das Herz des Buches ist tatsächlich die Liebesgeschichte zwischen meinem Mann und mir und die abenteuerliche Rettung meines Mannes aus der Geiselnahme eines Schleppers in Griechenland, was ich letztendlich selber mit Anfang 20 geplant und durchgeführt habe. Ich musste viele Jahre darüber schweigen, weil wir uns nicht so sicher waren, ob man mich deshalb irgendwie vielleicht auch ankreiden könnte, nach so vielen Jahren. Und dadurch, dass das ja aus Liebe geschehen ist, gibt es da nichts mehr, was wir verheimlichen wollen würden. Und es war mir wichtig, Menschen auch klar zu machen, wie mutig man eigentlich sein kann, auch so mit Anfang 20. Und dieses Mutigsein zieht sich tatsächlich auch durch meine ganze Geschichte. Ich musste immer wieder Mut zeigen, gegen etwas oder für etwas einstehen, in dem ich mutig bin. Und genau das soll dieses Buch im Endeffekt Café der Freiheit transportieren und den Menschen, die das lesen, auch Hoffnung geben, dass es auch, wie dunkel es auch sein mag, dass es irgendwie immer weitergeht. Und bezüglich der Normalität, ich glaube, da habe ich dieselben Struggle wie alle anderen. Also auch ich kämpfe jeden Tag damit. Ich merke das ja auch in Aufträgen. Ich glaube, manche Menschen zum Beispiel wissen gar nicht, was kann man mit Tara machen. So muss man sie einladen als Speakerin, um über Unternehmen zu sprechen? Oder trifft man sich mit ihr wegen irgendwelchen Lizenzvergaben ihrer Fashion-Tech-Idee? Oder geht man zu ihr ins Café? Ich glaube, da gibt es ganz, weil ich halt dieser Norm nicht entspreche, weil ich mich nicht hinsetze und sage, mein Thema ist Beauty und darüber spreche ich. Sondern mein Thema sind Perspektiven. Mein Thema ist genau das, was man nicht greifen kann. Ja. Und das ist sehr schwierig, in einer so normgetriebenen Welt so zu sein wie ich. Und das gebe ich ehrlich zu.
Ja, verstehe ich total. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und mich auch sehr, sehr gut mit deinem Bild, was du beschreibst, identifizieren.
Zukunftssicherung, Retention, Innovationskraft. Vielleicht stehen genau diese Themen auch bei euch ganz oben auf der Agenda. Die Impact Leadership Masterclass richtet sich an Unternehmen, die ihre Führungskräfte stärken wollen, für mehr Wirkung, Performance und Haltung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes, denn Impact beginnt bei Leadership.
Lass uns doch mal an den Anfang zurückgehen. Du hast gesagt, du bist Flüchtling. Ich glaube, du bist mit 5 Jahren geflüchtet. Stimmt das ungefähr? Genau.
Genau.
So, jetzt ist es ja so, dass wir gerade als Kinder die Welt ja nochmal sehr gesondert wahrnehmen, ne? Unabhängig davon, was uns dann eben auch ausmacht, was wir erleben. Und jetzt lass uns doch mal an den Punkt zurückgehen, weil du hast gerade ganz viele unterschiedliche Geschichten aufgemacht, die auch in dem Buch vorkommen, was ich unfassbar interessant finde, weil das ja auch auf dich als Person sehr, sehr stark einzahlt. Magst du mal so ein bisschen berichten? Du bist also geflüchtet. Wann hast du aber deinen Mann kennengelernt und wie ist es dann zu der Nebelnachtaktion quasi gekommen, dass du ihn retten wolltest und gerettet hast? Also, dass du da mal so einen kleinen Input gibst und damit ja auch ein Teaser auf dein Buch natürlich, ne?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin 1995 mit meiner Mutter erstmal geflohen. Mein Vater war damals noch inhaftiert in Teheran und ist erst 6 Monate später dann auch geflohen, aber wir waren dann schon hier. Das war für mich, und das beschreibe ich im Buch auch wirklich ganz ehrlich und transparent, ich dachte, wir haben irgendwas angestellt. Also ich konnte nicht verstehen mit 5 Jahren, dass wir aus diesem wunderschönen, warmen, liebenden Zuhause, wo die Menschen unsere Sprache gesprochen haben, wo wir das gleiche Essen gegessen haben, wo wir nicht schief angeguckt wurden, warum wir zum Teufel das verlassen mussten, um hier in diesem, heute ist das ja so ein Lager, so eine Lagerhalle, ne? Also das ist wirklich, ich fahre da ja immer noch ab und zu vorbei, warum müssen wir jetzt in dieser nassen Lagerhalle gefühlt leben, was habt ihr angestellt? Also das war am Anfang das Schwierigste für mich. Dann starb meine Großmutter, was ein Teil meiner Mutter mit ihr sterben ließ. Und was dazu geführt hat, dass ich sehr früh mit die Verantwortung übernommen habe, dass wir hier irgendwie zurechtkommen. Wenn ich das sage, dann kann ich fast sagen, da spreche ich für 90% der Migra-Kids mit oder ohne Fluchtgeschichte. Wir fangen sehr früh an, mit das Leben unserer Eltern zu verantworten, indem wir Behördengänge machen, indem wir Briefe lesen, etc. etc. dieses Leben habe ich letztendlich aber auch irgendwo akzeptiert und habe es einfach gelebt und versucht, mich nicht immer auf dieses Flüchtlingskind, was ich war, runter reduzieren zu lassen. Das ist, damals wusste ich das nicht, einer meiner großen Stärken. Ich besitze relativ wenig Ego. Ist mir wirklich völlig egal, was andere über mich denken oder sagen oder das, was ändert das an meinem Leben. Also ich bin so in meinem Wesen eigentlich stabil und gefestigt. Ist sie auch Wissenschaftlerin in mir, glaube ich. Also wir Wissenschaftler können ja gut damit umgehen, dass unsere Idee mal verworfen wird und wir neu anfangen müssen. Und das trage ich halt einfach in mir. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich wusste viele Jahre nicht, was das für ein Segen ist. Herrgott, also bin ich sehr, sehr glücklich. Und dann habe ich dieses Leben hier gelebt und meine Eltern kamen an und wir waren dann irgendwann integriert, wie man das heute so schön sagt, und auch da direkt Integration geht immer nur beidseitig. Ich hatte tolle Menschen in meinem Umfeld, die mir das auch wirklich einfach gemacht haben. Bis ich 2009, dann mit 19, in den Iran geflogen bin und dort meinen Mann kennengelernt habe. Und noch viele Jahre später im Iran dann. Unsere Familien sind befreundet gewesen, schon immer. Wir kannten uns aber gar nicht, wir beide. Und wir sind verliebt und ein Jahr haben wir telefoniert. Und in dieser Zeit war ich hier auch immer mit meinen Flüchtlingsthemen beschäftigt. Ich habe gemacht das ehrenamtlich, seitdem ich 13 bin. Aber auch hier kommen wir wieder zu dem, warum kann man das nicht als Taras Aufhänger nehmen, weil Tara sich keiner Organisation anschließt. So, und das immer so alleine für mich mache und gemacht habe. Ja. Und mein Mann hat dann im Iran auch für eine Sache, um die ich ihn gebeten hatte, Videos gedreht. Er hat damals schon, bevor es diese ganzen Social Media Formen in dem Maße gab, hat er da schon sehr, sehr viel gemacht. Und er hat diese Trauerfeier für uns mitgefilmt und die wurde gestürmt und er musste fliehen. Was man wissen muss, mein Mann ist Kurde und auch seine Familie, und das ist eine der am meisten verfolgten ethnischen Gruppen im Iran. Und da war klar, okay, er muss jetzt das Land verlassen. Es war auch nicht das erste Mal, dass er in Schwierigkeiten geraten war. Über die ganze 2009er grüne Bewegung im Iran war er sehr aktiv. Also er hat auch einfach eine eigene Historie, eine aktivistische. Und dann ist er los über die berühmte Flüchtlingsroute, über die auch hier sehr viel im Fernsehen gesprochen wird. Also bis in die Türkei, dann über das Mittelmeer, Griechenland oder Italien. Und diese Route hat 4 Monate gedauert. Wir waren beide Anfang 20 und in Athen wurde mein Mann als Geisel genommen und von einem Schlepper, der einfach mehr Geld wollte. Wir hatten aber nicht mehr Geld als das, was wir schon bezahlt hatten. Im Buch erkläre ich auch die verschiedenen Routen, wie rassistisch die auch deklariert sind, zwischen Afghanenroute, schwarze Route, Luxusroute, ist wirklich alles dabei. Und mein Mann musste das auch 2-mal machen, da erzähle ich jetzt auch gar nicht so viel. Er wurde auch einmal in der Türkei verhaftet und wurde zurück in den Iran geschickt. Also war wirklich 4 Monate sehr dramatisch. Also da bin ich auch über mich hinausgewachsen als Mensch. Seitdem einmal das und eine Finanzprüfung, die ich mal machen musste, die diese beiden Sachen und ich habe für alles
in meinem Leben. Um Gottes Willen.
Genau.
Kam auszudenken.
Und so kam es, dass er dann, dass ich dann beschlossen habe, ich helfe ihm und hole ihn. Das ist natürlich auch viel weil Verantwortung. Ich hatte ihn gebeten, diese Videos zu machen. Ich war einfach mit verantwortlich für das, was passiert war. Und da sah ich es als selbstverständlich, dass ich da jetzt auch eine Lösung mit ihm finde. Und die haben wir zusammengefunden und ich bin hingeflogen und habe ihm geholfen, dann herzukommen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das so krass, weil für dich ist das so normal, ne? Also ja. Das ist halt einfach irgendwie passiert und gehört zu deinem Leben dazu. Und für ganz viele andere, die irgendwie hier in Deutschland groß geworden sind, ist es eben wie eine Geschichte, die man im Fernsehen schaut.
Ja, und da war der, Isabel, ja, da würde ich wirklich gern direkt dich kurz unterbrechen. Bitte. Ab da wusste ich, es ist alles nicht so, wie wir annehmen. Nein. Also ich habe verstanden, dass das, was uns, ich hatte auch aus dem Iran schon, ne, die Mullahs haben im Fernsehen gelogen, die Welt war eine andere. Also ich kam schon aus einer Sphäre, wo mir klar war, irgendwas stimmt auf dieser Welt nicht, das funktioniert nicht so, wie sie es uns sagen. Aber wirklich diese Flucht, dieser Weg, diese Schlepper, dieses Sterbende, mein Mann erzählt ja, wie Mütter mit Kindern Klippen runter. Also das sich so vor Augen zu fühlen, da verstehst du, das ist alles nicht so, wie wir denken. Das läuft alles ganz anders ab, viel, also auch dieses, wir reden viel über Kolonialismus und so, auch das haben wir nie richtig begriffen. Und da habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, in was für einer Welt wir leben. Und deshalb, so wenn jetzt so Trump-Geschichten passiert, es schockiert mich nicht, ich habe Angst. Ja. Also schockiert ist man, wenn man die Angst dahinter noch nicht verstanden hat, finde ich.
Genau.
Und ich habe aber Angst, weil ich denke, ui, das kann uns echt um die Ohren fliegen. Ja. Und das hatte ich damals schon. Ich wusste das mit den Schleppern, dass uns das um die Ohren fliegen kann. Bis heute habe ich ein Add-on in mein Bewusstsein geschaltet bekommen, indem ich das verstanden habe. Und das finde ich sehr, und deshalb versuche ich das auch weiterzugeben. Ich glaube, Menschen müssen Professor Ona, Maren Ona von Radikal Emotional, so heißt ihr Buch, erklärt, dass wir Menschen zwischen Verstehen und Begreifen Welten liegen.
Ja.
Und ich viele Menschen verstehen und ich will aber begreifen und ich will ihnen helfen, es zu begreifen. Und ich habe in dieser Flucht, in diesen, wir sind morgens zum Flughafen und sind gelandet in Berlin gegen 19 Uhr. In diesen, sagen wir mal, 10 Stunden habe ich begriffen, wie diese Welt funktioniert. Einfach nur, weil wir diesen Weg gehen mussten über Grenzen und ich habe diese 4 Monate im Rücken und meine eigene Geschichte Revue passieren lassen und habe es begriffen. Und dann gab es nochmal einen Punkt, über den wir später sprechen können, als ich das Mautprojekt der Regierung aus meiner Rolle heraus als Unternehmensberaterin mit gestalten musste. Und das war so der letzte fehlende Schritt, um zu verstehen für mich, wie diese Welt eigentlich funktioniert.
Ja, ja. Fällt es dir manchmal schwer, Menschen ganz grundsätzlich zu vertrauen mit all dem, was du erlebt hast und auch mit dem, was du einfach merkst, wie unser System funktioniert?
Tatsächlich nicht. Da habe ich ein ganz anderes Problem. Ich schließe trotzdem immer sehr von mir auf andere. Und das ist auf der anderen Seite wirklich gefährlich. Und da habe ich aber Menschen, die das wissen. Und ich bin sehr, sehr achtsam und weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und weiß auch, dass ich manchmal dann nicht zu viel preisgebe und so meine frohe Natur bin. Habe aber Menschen im Rücken, die da ein Auge drauf haben. Und das ist hauptsächlich auch mein Mann. Also da kommen auch Menschen natürlich in die Roberta, wollen Gespräche mit mir führen und er blockt das sofort ab. Dann schickt er mir jetzt bei Nachrichten so und dann weiß ich, oh krass, die sind, kommen aus der bestimmten Familie, so sind connected zu den Mollahs. Also ich hätte von vornherein zum Beispiel aufpassen müssen. Aber da habe ich Menschen, die mir helfen.
Ja, sehr
das
gut.
Das muss ich jetzt wirklich ehrlich gestehen, da bin ich tatsächlich genau anders gepolt.
Ja, ja, was aber dich ja auch ausmacht und was ehrlicherweise ja auch total schön ist, ne? Also irgendwie aus der Systemik sagt man ja immer, alle Menschen wollen erstmal was Positives so und das erstmal so zu unterstellen, das hilft uns ja total, weil wenn du irgendwie nur mit Misstrauen durch die Gegend und Welt läufst, dann tust du dir damit keinen Gefallen und auch den anderen Menschen nicht, ne? Also ich glaube, das macht auch bringt nichts.
Und letztendlich wiederum, was will passieren? Also, ne, das ist, wovor haben wir denn immer Angst? Will will jetzt jemand einen bösen Artikel über mich schreiben, ja, dann go for it. Also ja, ist genau. mir da sowas von egal, was zum Beispiel ein Bildreporter über mich denkt. Also sorry. Ja. Also, und das ist so, ich glaube, da müssen wir uns auch immer bewusst machen, wovor habe ich Angst und was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Im Buch sage ich, wir sterben nicht und werden nicht verhaftet. Das verhaftet würde ich heutzutage tatsächlich wieder raus. Heute auch wieder passiert. Wir sterben nicht. Und ja. das ist doch schon mal gut genug. Ja. Also, und alles andere finde ich, da ist wiederum diese gesellschaftliche Norm, die uns da so in bestimmte Verhalten reindrückt, weil wir einfach Angst haben.
Ja. Wir reden gerade ganz viel auch über Mut im Endeffekt, ne? Also wenn man das, was du gerade so alles erzählst, zusammenfasst, ist es im Endeffekt ja Mut. Und was war deiner Meinung nach so der mutigste Moment deines Lebens, in dem du vielleicht auch wirklich erstmal gezögert hast und Angst hattest oder gemerkt hast, die Angst ist da, aber trotzdem bist du mutig? War das die Flucht damals oder gibt es noch andere?
Das ist Beispiele? Das jetzt. Also Kaffee der Freiheit. Diese ganze Reise um dieses Buch herum, das ist das Mutigste, was ich je gemacht habe. Dass ich darüber spreche, dass meine Familie mir erlaubt hat, auch ihre Geschichten zu erzählen, dass meine Mutter kommt aus einer extrem, extrem wohlhabenden bekannten Familie aus Teheran, dass ich ihre Geschichte erzählen durfte, wie sie hier von null angefangen hat, wie sie die schlaue Stipendiatin alles verloren hat. Also kriege ich richtig Tränen in den Augen. Dass ich das erleben durfte, erzählen durfte, ist das Mutigste, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ein Café der Freiheit lässt wirklich Hose runter. Also das kann, glaube ich, können wenige Menschen, die eigentlich nicht prominent sind und das nicht aus PR-Gründen machen, können, glaube ich, wenige Menschen von sich sagen, dass sie da bereit waren, so ehrlich, radikal ehrlich wirklich alles von sich zu geben. Natürlich schütze ich auch im Buch, indem ich den Namen vielleicht hier und da von meinen Gästen ende, aber letztendlich, wenn es um mich geht, bin ich die ehrlichste Version, die ich hätte sein können. Und das war das Mutigste oder ist das Mutigste.
Was würdest du sagen, welche Menschen, was ist deine Zielgruppe von Leuten, die dein Buch kaufen sollten? Also sind es Menschen, die immer Angst haben? Sind es Menschen, die mutiger sein wollen oder schon mutig sind und auch über sich hinausgehen wollen? Weil das, was du erlebt hast und das, was du ja auch in dem Buch widerspiegelst, das hat ja kaum jemand erlebt, ne? Das ist ja Wahnsinn so. Und ich gehe jetzt davon aus, die Leute kaufen sich ja, also wahrscheinlich auch aus Interesse und Neugierde, weil sie einfach so eine Geschichte mal erleben wollen und wissen wollen, krass, wie bist du damit umgegangen? Aber was lerne ich daraus in deinem Buch?
Zuversicht. Ich erkläre immer wieder, also Menschen, die Zweifel und Sorge und Ängste haben, können Zuversicht gewinnen durch dieses Buch, weil ich beschreibe, es geht immer weiter. Wir müssen uns den Raum geben, erstmal zum Beispiel traurig zu sein oder Angst zu empfinden oder die Sorge zu respektieren. Das mache ich ja auch. Manchmal mache ich das über Wochen. Würden andere sagen, oh Mann, zweifel doch nicht so sehr, mache ich gar nicht. Ich gebe dem einfach Raum, weil sonst leide ich viel länger drunter. Und ich glaube, das erzähle ich im Buch mehrmals, wie ich das mache und warum ich es gemacht habe und warum ich es auch manchmal falsch mache und ne, so und auch selber in alte Muster verfalle und da auch wieder schnell wieder rauskomme und wie man daraus Zuversicht gewinnen kann für alles. Wir dürfen nicht in so eine Hoffnungs- und Hilflosigkeit verfallen. Und ich beschreibe, wie ich das nicht mache, wie ich immer wieder neugierig bleibe und meinen Weg irgendwie neu definiere. Und ich glaube, das kann man auf vielen, das geht auf Beziehungen, kann man das anwenden, das kann man am Jobtechnischen anwenden und Freundschaft etc. Und auf der anderen Seite ist es natürlich diese abenteuerliche Geschichte, die sich wegliest wie ein Roman. Also ich glaube, diese beiden Zielgruppen, einfach Menschen, die Geschichten spannend finden. Ich bin, glaube ich, auch eine gute Storytellerin. Ich glaube, da hat man viel Spaß, wenn man wirklich nur so die Geschichte lesen will. Und auf der anderen Seite kann man da sehr viel rausziehen. Ich hatte jetzt in der Roberta eine Lehrerin, die mich angesprochen hat und dann zu mir gesagt hat, du musst unbedingt in meine Klasse kommen, weil sie selber sich erkannt hat in den Fehlern meiner Lehrer. Und das fand ich krass, dass sie das A zugegeben hat,
ja, voll.
Dass sie auf mich zugekommen ist und dann auch jetzt nochmal so da selber was daran ändern will. Wie beeindruckend ist das?
Ja,
ich war
total.
Da sehr, 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 sehr dankbar und auch sehr stolz auf sie. Und ich glaube, jeder Mensch, der nach etwas, was im Kern nach seinem Sein sucht, der kann was das Café der Freiheit für sich gewinnen.
Ja, ist im Übrigen ein wunderschöner Titel, finde ich.
Danke, den hat tatsächlich meine Lektorin, bevor irgendwas stand, es gab noch gar nichts, stand der Name, hat sie einfach gesagt, Café der Freiheit. Und ja, im Buch beschreiben wir auch, warum es dann letztendlich auch ein Café der Freiheit für meinen Mann wurde. Was ist auch für junge Männer, die fliehen. Was, ich meine, wir schlachten sehr verbal hier medial aus. Ne? Also wir stellen sie ja da, geflohene Männer, als Lucifer in Persona. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du mit so einem Menschen verheiratet bist, dann bricht es dir das Herz. Und da beschreibe ich auch, wie dieses Café im Endeffekt für ihn ein Ort der Freiheit wurde und wie es ihm geholfen hat, hier anzukommen.
Dankeschön. Ich finde das total beeindruckend, ne? Ich habe mich gerade gefragt, du lässt ja dadurch, dass du mutig bist und dadurch, was du erlebt hast, lässt du ja im Prinzip gar kein Aufgeben zu, ne? Und ich habe mich aber gerade gefragt, gerade auch vielleicht für Menschen, die jetzt irgendwie so denken, ja, aber es ist ja nicht immer, also wie kann ich denn immer mutig sein? Ich kann ja nicht immer mutig sein. Es ist ja irgendwann auch mal einfach nicht geil, was mir widerfährt, was auch immer das ist. Und das ist ja im Übrigen auch Perspektivsache. Also das, was für dich oder auch für mich vielleicht winzig erscheint, kann ja für jemanden kompletter Weltuntergang sein, ne? Und das gehört ja auch zur Zugehörigkeit dazu. Also anerkennen, dass wir Menschen einfach super individuell sind. Wie fühlt sich denn für dich, jetzt mal so ein bisschen philosophischer gedacht, aufgeben an, wenn es etwas Wunderbares ist?
Also aufgeben ist toll. Aufgeben ist Nägel neu ziehen und los geht's. Also ich habe da ja auch immer so Probleme gehabt. Machst du ein 1er Neuro? Also ich bin ja Molekular- und Zellbiologin und mein Schwerpunkt war dann im Master die Neurogenetik. Und ich habe keinen Doktor gemacht und bin dann einfach gegangen. Und das war aufgeben für alle anderen. Für Tara war es das Geilste der Welt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und das mache ich aber andauernd. Im Buch erzähle ich auch jede verdammte Station, in der ich das in meinem Leben gemacht habe. Ja. Heute sehe ich das überhaupt gar nicht mehr als aufgeben. Aber früher dachte ich immer, warum fühlt es sich denn so befreiend an? Und warum sind die anderen so getroffen davon? So, ich dachte immer, was ist XY, ob ich jetzt einen Doktor habe. So. Aber ich habe dann auch da lernen müssen. Das sind einfach gesellschaftliche Anforderungen und Glaubenssätze, die die Leute in ihrem Kopf haben. Und die Leute können dann in dem Fall auch mal meine eigenen Eltern sein. Da gehe ich auch sehr in die Tiefe in Café der Freiheit, was das so für Eltern heißt. Wenn das schlaue Kind, was ich in ihren Augen war, dann nicht den Doktor macht und dann in die Gastro geht und dann Leute ihr gegen den Kopf werfen, wer nichts wird, wird, wird. So, das ist eine Sache, mit der ich umgehen müsste. Aber ich glaube, es geht immer darum, wie fühlt es sich an. Also wenn ich in einer Situation bin, wo das Rauskommen aus der Situation befreiend ist, dann ist das kein klassisches in dem Sinne Aufgeben, sondern einfach ein Weiterziehen. Wir müssen gucken, dass, also es gibt diese, früher hat man, weiß ich nicht, eine Ausbildung gemacht als Kauffrau und hat dann bis XY, bis zur Rente in diesem zum Beispiel Kaufhaus gearbeitet. Und heute machen das die Menschen nicht mehr. Ich habe letztens in der Bahn gehört, wie eine junge Frau zu einer anderen gesagt hat, na, ich bin da jetzt schon 2 Jahre, ich muss mal was Neues machen. So, und ich glaube, das müssen wir kultivieren. Die Gen Z kann das schon viel, viel besser als die Millennials.
Ja.
Und ich glaube, da können wir, und ich hatte einfach, wie gesagt, das Glück, dass ich einfach so gestrickt war und selten bereit war, da zu bleiben, wo ich bin, nur weil andere mich dort haben wollen. Und deshalb habe ich ein gutes Verhältnis zu aufgeben. Ich finde das Wort auch auf Englisch, Surrender, finde ich einfach wunderschön. Ich hab da irgendwie ganz bestimmten Bezug zu. Ja. Und versuche wirklich im Buch, gehe ich auch darauf ein, versuche klarzumachen, dass es das so nicht gibt. Und dass wir da ein bisschen sanfter zu uns selber sein müssen. Ich erzähle das hier gerade so, aber lustigerweise, Isabel, befinde ich mich gerade selber in so einer ganz speziellen Phase des Nichtwissen, wohin ich gehöre, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wie es jetzt weitergehen soll, neues Unternehmen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle erwarten, dass ich ein neues Unternehmen gründe. Ich habe mehr gegründet als viele andere in ihrem ganzen Leben. Also warum soll ich jetzt irgendwas Neues machen? Weil die Menschen das nicht greifen können. Sie wollen mich irgendwo reintun. Und das können sie nicht. Und das ist sehr spannend, das zu beobachten. Auf der anderen Seite ist es für mich natürlich auch sehr, sehr emotional, weil auch ich Ängste habe, weil auch ich unter keinen Umständen zurück will, dahin, wo ich war, oder in einen weißen Corporate Job oder whatever. Und es ist halt super interessant, das so zu beobachten, wie andere auf mich reagieren und wie ich so auf die Welt reagiere.
Ja. Ja, ich finde das, also ich kann mich damit, ohne jetzt ein zu großes Fass aufzumachen, sehr, sehr, sehr damit identifizieren und fühle vieles von dem, was du beschreibst, ähnlich. Und frage mich aber tatsächlich, also ich glaube auch, und das ist der Punkt, ne, ich habe auch ganz oft aufgegeben, also aber im Sinne für mich. Also für mich war das immer Erleichterung und andere haben dann gedacht, hä, wieso macht ihr das denn jetzt schon wieder? Und der Punkt ist aber, ich glaube, und ich glaube auch, der Grund ist, dass wir eben nach wie vor in einer Gesellschaft leben, die einfach nicht erlaubt, dass du gegen den Wind schlägst, so, ne? Oder dass du gegen den Strom schwimmst, so. Und sobald du das aber tust, bist du halt irgendwie A, was Besonderes und irgendwie so ein bisschen anders, aber man kann dich eben greifen. Und Menschen müssen dich aber irgendwie gefühlt in dieser Gesellschaft, in der wir leben, greifen können, um dich zuordnen zu können und dann im Zweifel auch einordnen können und mit dir irgendwas anfangen können. Aber das, und genau da möchte ich hin, ne? Also ich finde, das muss nicht immer so sein. Also und ich glaube, der Grund, wieso man Ängste dann entwickelt oder eben auch auf so einer Reise ist, wie du das beschreibst, und sich selber fragt, okay, wo bin ich denn jetzt, ist, weil wir eigentlich dann immer wieder versuchen, doch zuzugehören und doch irgendwie zu passen, aber das ist halt der falsche Weg. Also ich glaube wirklich, dass wir dann glücklich, zufrieden und auch wirkliche Erleichterung spüren, wenn es uns gelingt, in dieser Welt, die eben in sich so ist, wie sie ist, trotzdem unsere Zugehörigkeit zu finden und uns einzugestehen, dass wir nicht dazugehören und wirklich aber trotzdem passen. Das ist ja auch ein Widerspruch in sich, ne? Wie machst du das? Also wie ist dein aktueller, weil du sagst, es ist eine Reise, du bist noch nicht da, aber wie gehst du jetzt gerade damit um, dass du weißt, dass dieses System vieles nicht zulässt und du aber gleichzeitig auch nicht dahin gehen wirst, wo dich das System vielleicht haben will?
Also ich versuche da wirklich achtsam bei mir zu sein und zu gucken, was kann ich aus dem Moment, in dem ich gerade bin, Gutes rausholen für mich, damit ich mich gut fühle, damit dieses Gedankenkarussell vielleicht gar nicht erst einspringt und was heißt auch Zugehörigkeit? So, das ist, ich bin wirklich in einer Luxusposition, in dem ich einfach als Mensch ein sehr gelassener Mensch bin und nie irgendwie in eine Situation komme, wo ich denke, oh, die haben mich nicht eingeladen, oh, oder ich bin nicht, das interessiert mich einfach nicht. Das ist aber ein Segen, den ich habe. Da kann ich auch fast gar nicht sagen, wie man
dahin kommt.
Weil ich hatte das schon früher, schon als Kind. Ich beschreibe auch immer im Buch so, dass das immer mal so ein Moment war, wo ich dachte, aber eigentlich hat es mich gar nicht gekümmert. Aber ich glaube, das kann jeder erlangen, diese Befreiung von diesem ganzen FOMO oder was uns auch so eingeredet wird. Und das wird uns, ich finde, die sozialen Medien geben einem auch andauernd so, oh, das könnte ich haben und das könnte ich sein. So, davon versuche ich mich ja auch immer so ein bisschen zu befreien. Ich glaube, indem man erstmal bei sich ist und weiß, wer man ist. Also ich kenne Menschen, die wissen nicht mehr, wer sie sind. Wo willst du hingehören, wenn du nicht weißt, wer du bist? Ja. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Und ich rede ja auch viel von, oder versuche zumindest, über Bewusstseins- oder Bewusstseinsarbeit, ob es jetzt Atmen ist, ob es jetzt Meditieren ist. Ich finde es sehr schade, dass das in Deutschland besonders auf eine ganz starke Art und Weise so in so Marketing- und Vertriebsmechanismen gerutscht ist und man das als so ein bisschen Mainstream mittlerweile wahrnimmt, dieses ganze Achtsamkeit. Arbeit und Meditation, aber das sind ja Güter aus jahrhundertealten Kulturen. Das ist nichts Neues, was wir mal hier so erfunden haben. Und ich bin in einer solchen mystischen Familie reingeboren, bin damit ganz anders aufgewachsen, fand das super interessant, als ich festgestellt habe, dass andere Menschen zum Beispiel nicht achtsam sind. Isabel, das kannte ich gar nicht. Ich bin so extrem achtsam, dass ich gar nicht verstanden habe, wie man es nicht sein kann. Und ich glaube, wenn wir da anfangen und auch wenn es nur in ganz winzigen kleinen Schritten ist, zu gucken, wer bin ich eigentlich selber, können wir auch diese ganzen Zugehörigkeitsdebatten, Identitätsdebatten können wir vielleicht auch ganz anders führen. Und wir müssen respektieren und akzeptieren, dass es Perspektiven gibt, dass es ganz, ganz, ganz viele verschiedene gibt und dass es immer ein Dialog ist und dass es immer Kompromisse sind. Und davon sind wir lange noch entfernt, dass wir das kollektiv hinkriegen. Aber ich glaube, man sieht schon so Kreise, die sich ziehen und das müssen wir versuchen weiter auszubauen. Es gibt eine ja, eine Gruppe von den Menschen, das wurde in Stockholm gegründet, das heißt Inner Development Goals, und die überlegen, wie wir im Endeffekt mit so einem bestimmten Framework es schaffen können, so komplexe Probleme, und Zugehörigkeitsdebatten ist ein riesenkomplexes Problem, wie können wir das alles anders angehen, wie können wir, also die haben da so dieses, ich finde das super interessant, weil die haben das so richtig runtergebrochen auf so 5 Säulen, das heißt Being, Thinking, Relating, Collaborating und Acting, und das finde ich super interessant, weil wenn wir diese 5 Säulen bedenken, können wir eigentlich, ob es jetzt Business ist oder Freundschaft ist, können wir da ganz, ganz viel in unserem Zwischenmenschlichen ändern, und ich glaube, dass wir sowas machen müssen. Ich glaube, dass wir neu anfangen müssen zu denken, wie können wir diese Diversität, die wir ja wirklich sind, und ich habe ein Problem damit, dass Diversität auch immer nur mit queeren Rechten etc. und Transrechten nur gekoppelt wird, weil Diversität ist ganz viel. Das beginnt schon mit einer kleinen, weil ich in Magdeburg lebenden Legasthenikerin, jetzt nehme ich mal was ganz anderes, bin zu einer, hin zu einer, weiß ich nicht, Transfrau, die aus dem Iran kommt und in Berlin lebt. I don't know. Ja,
voll.
Und das ist, und ich glaube, dass wir da ganz viel Arbeit reinstecken müssen.
Definitiv. Definitiv. Und da sind wir auch wieder beim Thema Mut, weil diese Persönlichkeitsentwicklung, ne, und dieses Bewusstsein, diese Reflexion, diese Bereitschaft dafür, die kostet einfach Mut, weil sie ganz oft Angst macht. Was im Übrigen auch absurd ist, weil ich der Meinung bin, unser ganzes Leben ist ja eigentlich davon gezeichnet, dass wir uns ständig verändern, ne? Also alles ist ja ständig ein Veränderungsprozess, und gleichzeitig reden wir in der Öffentlichkeit immer davon, dass wir so große Angst vor Veränderung haben. Und ich immer so denke, das ist Quatsch. Also alles in deinem Leben verändert sich ständig. So die Beziehung zu Menschen, du selber, deine Beziehung zu Arbeitskolleginnen und whatnot. Also von daher bin ich total bei dir. Jetzt schreibst du oder sagst du auch, ne, du bist Legasthenikerin und hast dein Buch geschrieben. Und ich habe mich gefragt, ist das Schreiben für dich eher so Kampf oder Freiheit? Und was, wieso?
Also es ist für mich Freiheit, die Art, wie ich mich ausdrücken kann. Ich schreibe auch ganz, also wenn du zum Beispiel selber meine Posts oder so gelesen hast, ich schreibe auch sehr verschachtelt, also ich habe einen eigenen Stil, den ich ganz oft selber kritisiert habe, weil ich dachte, er kommt durch die Legasthenie, und nie verstanden habe, dass einfach mein Talent fürs Schreiben ist. Das alleine ist schon traurig, dass das 30 Jahre gedauert hat, bis ich darauf kam. Ja. Und ich habe Café der Freiheit bewusst mit einem Co-Autor geschrieben, Oliver Kobold, der mir geholfen hat, das in der Zeit zu schaffen, mit all den Sachen, die ich mache, hätte ich sonst zeitlich gar nicht hingekriegt. Und er war mir die Stütze, die ich vielleicht für das erste Buch gebraucht habe, um mir selber zu vertrauen. Ich habe sofort dem Berlin Verlag gesagt gehabt, dass ich mich, dass ich das vielleicht nicht alleine hinkriege, und dann haben sie gesagt, ach, ist gar kein Problem, es gibt Co-Autoren. Und da habe ich auch festgestellt, unglaublich viele Menschen haben Co-Autoren, und man weiß es nur nicht. Ich zelebriere das sehr. Oliver Kobold ist eine Koryphäe in seinem Fach, und ich bin sehr dankbar, ihn an meiner Seite gehabt zu haben. Und nichtsdestotrotz hat er es geschafft, und das liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass ich schreiben kann, so zu schreiben wie ich selber. Also er hat sich Texte von mir genommen und sich meinen Schreibstil angeeignet. Das ist so eine hohe Kunst. Das ist gar nicht Wahnsinn. So einfach. Ich kann das gar nicht. Ja. Und deshalb habe ich da jemanden gehabt, der mir geholfen hat. Ich bin sehr stolz darauf, dass er das war. Und genau, und das ist trotzdem, hat das jetzt dazu geführt, dass ich mich in der Hinsicht auch viel mehr traue. Und auch auf den sozialen Medien zum Beispiel, ich korrigiere jetzt nicht jedes Wort, mein Auge sieht das ja auch so gar nicht. Und da bin ich sehr, sehr stolz auch auf mich, dass ich da diesen Absprung auch irgendwo geschafft habe und mir nicht jeden Tag irgendwie Gedanken darum mache, ob das jetzt hier, ob die Leute das vielleicht missverstehen könnten oder denken, oh, ist sie dumm oder so.
Ja, nee, erstmal Chapeau an dich. Ich finde es total schön, dass du das nennst, also dass du das auch sagst, dass du einen Co-Autor hast, ne? Weil genau, ich stimme dir total zu, ich kenne ganz viele, die Bücher geschrieben haben und es nicht sagen. Und irgendwie finde ich das nicht richtig, ne? Also weil am Ende des Tages hat man da irgendwie ja eine Stütze gehabt, egal in welcher Art und Weise, trotzdem bleibt es deine Geschichte, trotzdem ist es de facto deine Geschichte. Ja. Aber ich finde schon, dass man das mit einem, zwei Sätzen so betiteln kann, wenn es so ist. Und das, finde ich, erstmal zeichnet dich sehr stark aus, ja.
Also ich meine, man muss auch gucken, was man, was will man, also für jemanden, der gerne weiter auch, bei Romanen ist das zum Beispiel ganz selten, glaube ich, fast gibt es gar nicht, dass da jemand anders mitschreibt, habe ich noch nicht gehört, weiß ich nicht, aber ich würde gerne zum Beispiel eine Geschichte schreiben in der Belletristik, und jetzt traue ich mir das zu, weil ich verstanden habe durch diese Hilfe, dass ich das kann. So, und ich glaube aber, wenn Menschen zum Beispiel so ein Buch schreiben, weil sie, weiß ich, ein Sachbuch schreiben, um ein Thema voranzubringen, da verstehe ich einfach nicht, warum man nicht zugeben kann, dass da andere dabei waren. Und das führt uns ja wieder zu dem, worüber wir eigentlich die ganze Zeit reden, Normen. Das, was wir einander spiegeln, die Wahrheiten, die wir vorleben, da ist ein Riesenbruch drin. Wir sind einfach nicht ehrlich zueinander und das ist so traurig, das ist so schade. Das würde so viele Menschen entlasten in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, wenn sie wüssten, dass du und ich und das eine, weiß ich nicht, irgendein prominenter Mensch, was habe ich hier für Bücher, weiß ich nicht, irgendwelche andere Menschen auch Ängste und Sorgen haben. Ja. Und ich glaube, dass wir erstmalig in der Historie der Menschheit an einem Punkt sind, an dem wir das wirklich mal vorleben könnten, in dem wir mal das alles so mal ein bisschen aufbrechen könnten. Und ich meine, die Politik macht es uns zurzeit sehr einfach, da mal reinzugehen, weil sie ja so in Lager gerade sich aufteilen, dass man denkt, wow, und was ist eigentlich dieser the space between? Und da bewege ich mich drin. Du hast in einem Kontext geschrieben gehabt mit meinen Gegensätzen. Ja. Das ist die beste Frage und die beste Aussage, die ich zu mir selber überhaupt bis jetzt gelesen habe, dass ich in diesen Gegensätzen lebe. Du hast recht. Also vielleicht sagen wir es einfach für die Zuhörer. Es ist so Luxus, Nachhaltigkeit, Spiritualität und
Wissenschaft. Genau, Flucht und Heimat.
Fand ich sehr interessant, damit hast du eigentlich den Kern meines Wesens getroffen, denn ich bewege mich genau in der Mitte. Ja. Ich gucke immer, was ist gerade, also Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ich habe mein Auto verkauft, als ich es nicht mehr gebraucht habe, trage aber eine Handtasche, die mehrere tausend Euro kostet. Ja. So, das ist so, ich kann immer gucken oder ich versuche immer neu zu gucken und das versuche ich wirklich täglich, wo befinden wir uns gerade auf dieser Skala und was müssen wir tun und entscheide immer wieder neu und habe kein Problem damit, gegen das zu entscheiden, wofür ich gestern noch war. Ja, weil schön. Das ist, das braucht diese Welt, weil sie verändert sich ja andauernd und wenn wir uns da nicht mitverändern, dann fallen wir zurück und dann passiert das, was gerade passiert, dann sind wir in einer Norm, die es nicht gibt und die Menschen sind ohnmächtig, weil sie Angst haben, was jetzt passiert.
Absolut.
Und da versuche ich einfach gar nicht erst irgendwie in diese Falle reinzulaufen.
Ja, mega gut auf den Punkt gebracht. Genau, das war die Frage nach dem roten Faden in deinem Leben, ne? Oder was so der rote Faden ist, der sich durch diese Gegensätze von Wissenschaft, Spiritualität, Luxus und Nachhaltigkeit, Flucht und Heimat eben so abspielt. Total spannend.
Andere Menschen würden sagen, es ist das authentische Ich, was ich lebe. Ja. Das sagt man ja selten über sich selber oder sollte man nicht sagen. Es ist das authentische Ich, was ich bin. Ich bewege mich einfach in diesem Raum dazwischen und lade eigentlich alle Welt ein, sich dem anzuschließen, in diesen Zwischenräumen zu leben, weil wir das können. Wir sind unglaubliche Lebewesen, wir Menschen. Und weil wir ein Bewusstsein haben, was uns hilft und weil wir einander haben. Und wir sind so riesig geworden als Homo sapiens, weil wir verstanden haben, dass Gemeinschaft uns retten kann im Verhältnis zu allen anderen Lebewesen. Und dem schließe ich mich halt wirklich, also da der Biologie richtig an und versuche da meinen Beitrag zu leisten.
Ja, es ist mega. Ich finde das ganz beeindruckend, wirklich, und auch zusätzlich einfach inspirierend, weil du so vieles mitgibst, ne? Also nicht nur eben in diesen Zwischenräumen zu leben, sondern du öffnest ja auch den Raum dafür, dass du einfach sagst, schaut nicht auf eure Titel oder definiert euch nicht über eure Arbeit oder ähnliches, sondern vielmehr definiert euch über das, was euch wirklich ausmacht. Und das, ne, lebst du damit, dass du selber hättest einen Doktor machen können, du hast es aber nicht gemacht, weil du es nicht wolltest, weil es dich einfach nicht befriedigt oder erfüllt hat, ne, nicht glücklich gemacht hat. Und so diese Erkenntnis hat ja sehr viel mit Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung und eben auch Bewusstsein für sich und sein Können und auch Sein eben zu tun. Und ich glaube, der Großteil der Menschen lebt so aber nicht. Und das ist die Krux in unserer Gesellschaft gerade. Das ist auch die Krux, die du in der Politik siehst, weil all diese Menschen sind da irgendwann mal hochgekommen, weil sie wahrscheinlich in ganz tollen, wohlhabenden Familien gelebt haben, irgendwie dann durch Vitamin B da hochgezogen wurden. Das hat sich einfach alles so gut angefühlt und getan. Man hat es nie hinterfragt. Und genau da setzt du an. Hinterfrag das doch mal. Lebst du wirklich dein Leben oder lebst du das Leben, was durch deine Prägung und Sozialisation anerzogen wurde?
Ja, du kennst es ja dann auch gar nicht anders und es musste ja auch fast jemand schon sagen. Also diese Frage, die muss man oft stellen, wenn ich über Vermögenssteuer spreche, was jetzt eigentlich gar nicht mein Thema ist, aber kriege ganz, ganz oft direkt so, ja, aber die Eigentumshäuser und dann so für junge Frauen, wo ich mir denke, hast du ein Eigentum?
Ja.
Also worüber diskutierst du denn jetzt hier? Und dann sage ich auch meinen Leuten, das ist gar nicht mein Thema, weil zum Beispiel.
Ja.
Aber das ist auch so ein Gegensatz, ne? Als Unternehmerin dann irgendwas von Vermögenssteuer zu erzählen, denke auch die Leute, ich bin da ein bisschen, aber gerade wir, gerade die
Ja.
Unternehmer, also dass wir da diese Zusammenhänge nicht verstehen, das finde ich spannend. Und
Ja.
aber ja, ich werde da ja auch ganz viel dann auch mal so ganz, hä, Tara, das eine passt nicht zum anderen. Wo ich mir denke, oh, wenn du wüsstest, wie sehr das passt, du hast es verlernt, die Zusammenhänge zu verstehen und die
Ja.
Komplexität zu respektieren, die dahinter steckt.
Absolut, absolut. Tara, wir sind jetzt fast am Ende, und ich würde dir ganz gerne noch eine Frage zum Abschluss, stellen, die mich brennend interessiert. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, deiner 5-jährigen Ich in der Flüchtlingsunterkunft in Berlin eine einzige Szene aus deiner Zukunft zu zeigen, welche wäre das?
Ich habe tatsächlich viel drüber nachgedacht und habe eine Antwort, die ganz, vielleicht ganz ungewöhnlich ist, die so jemand nicht zugeben würde.
Ja.
Ich habe ganz oft schon Momente in der Meditation gehabt, in denen ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen. Jetzt hat sich mir was offenbart für mich selber in meinem Inneren, was mich einen Schritt weitergebracht hat. Und ich habe in letzter Zeit ganz, oder in den letzten, sagen wir mal, 4 Jahren, also nach meiner schweren Depression 21, da ganz viel, wirklich ganz viel Zeit reingesteckt, zu verstehen, wie mein Bewusstsein funktioniert und auch wieder mich zu erden. Und in diesem Zuge habe ich eine Meditation an einem Abend gehabt, wo ganz klar für mich war, ich bin ein Mensch, der warten muss, bis Dinge auf sie zukommen und der Sache nicht so hinterherrennen darf. Diese Erkenntnis, mag vielleicht jetzt total banal und total so ungreifbar klingen, für mich ist es das Größte der Welt gewesen, weil ich habe verstanden in meiner eigenen Meditation, dass weil ich so bin, wie ich bin und nicht in diese Schubladen passe, warten muss, dass mich die Leute finden, die damit arbeiten können. Warten ist nun auch wirklich keine Stärke von Menschen. Und ich hoffe oder ich wünschte, ich hätte ihr dieses Gefühl, was sich in mir in dieser Meditation breit gemacht hat. Ich glaube nämlich, dass sie das verstanden hätte. Ich war nämlich schon immer so. Das kam nicht erst irgendwie im Alter, dass ich sehr spirituell wurde. Ich war das immer schon. Auch schon als ganz, ganz kleines Kind habe ich da so einen extremen Draht zur Natur und so zu dieser ganzen spirituellen Welt gehabt. Und das würde ich ihr. Ich würde ihr diesen Moment dieser Meditation gerne zeigen, weil ich war voller Liebe und ich glaube, alles, was ich habe, was wichtig ist auf dieser Welt, habe ich in dem Moment gefühlt. Ob es jetzt die Liebe zu meinem Mann ist, zu meinen Freunden, meiner Familie, die Stabilität, die ich habe, das nicht vorhandene Ego, das alles habe ich in dem Moment gefühlt. Ich verliere das immer mal wieder. Ich muss mich dann immer selber an diese Meditation zurückerinnern. Aber ich würde ihr gerne das zeigen.
Das ist wunderschön. Und das stiftet
Ehrlicherweise.
sehr, sehr viel Hoffnung. Also ich fühle das total, ne, weil das einfach hoffnungsstiftend ist und nach vorne blickt. Das ist wunderbar.
Ja.
Und das fasst
Isabel, ich
er.
bin hochgeschreckt aus dieser, ich bin wirklich hochgeschreckt, das hatte ich noch nie. Und mir war klar, krass, das ist so das, worüber alle immer reden, so das ist eine Meditation, aber das hat man einmal so selber erlebt.
Ist
Tatsächlich
mega.
war es auch so, das stärkste Meditationserfahrung, die ich selber hatte. Und deshalb, ja.
Magst du mal, was war das für eine Meditation? Also hast du da, hast du was auf den Ohren gehabt oder hast du für dich selber, genau, magst du kurz beschreiben?
Ja, also ich mache das jetzt schon wirklich viele, viele Jahre und ich mache das so klassisch, wie man sitzt, ich sitze irgendwo und mache nichts. Das kann ich mittlerweile sehr gut. Ich mache das auch zweimal am Tag. Zurzeit, ich habe ja vorhin gesagt, seit geht es mir auch nicht so gut. Ich bin Allergikerin und das Leben ist gerade so stressig und ich habe auch halt weltliche Probleme, sage ich, da verfalle auch ab und zu mal so in einem Mangelgedanken und kann das zurzeit nicht so gut. Daran merke ich auch immer, dass irgendwas nicht so ganz gut kalibriert ist. Aber wenn ich es gerade nicht gut kann, dann mache ich das tatsächlich mit Audios. Ich mache auch ganz viel Breathwork und da habe ich eine eigene Lehrerin und so und auch ihre Meditation, die sie mir im Laufe der Zeit immer mal zugeschickt hat, die benutze ich da sehr viel. Aber ich mache das viel mit Atmen. Also vielleicht, wenn es jemanden interessiert, das Einzige, wenn Menschen sagen, man soll an nichts denken. Als Neurowissenschaftlerin kann ich sagen, das geht nicht. Das ist eine falsche Kommunikation. Es geht darum, keinen Gedanken lange zu folgen. Also wenn zum Beispiel sich einstellt, oh Gott, ich habe die Rechnung noch nicht bezahlt oder ich habe noch kein Essen gekocht, dann sagt man, okay, ist so, und weiter atmen. Immer wieder zurück zum Atmen kommen. Und das ist tatsächlich die Kunst dahinter, diese Gedanken kommen und gehen zu lassen. Weil ich finde, es irritiert ganz oft Menschen, wenn man sagt, denk an nichts. Ja, wie soll denn das zum Teufel gehen? Also das finde ich, ist einfach da schlecht gemacht. Und deshalb sage ich immer, denkt einfach nur, zählt euer Atem. So innerlich. Mega. Und alleine das hilft schon, um Ruhe zu bekommen.
Mega. Hey, das werde ich mal ausprobieren. Ich finde das total cool, weil ich bin auch voll der Denker. Bei mir findet alles im Kopf statt und immer zu viel und immer schwer, auch mal einen Cut zu finden. Deswegen Meditation auch Riesenfan. Atmung, Riesenfan. Aber das habe ich so auch noch nie gehört. Also, dass tatsächlich de facto nicht geht, nichts zu denken und dass einfach dieses Loslassen der Key ist, ne? Ja, logisch. Macht total viel Sinn.
Ja, und Tara, ich verstehe tatsächlich nicht, warum man das den Leuten nicht sagt.
Nee, ja. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, auch da, nein, weil vieles, was wir machen, einfach nicht holistisch ist. Weißt du, wir betrachten es nicht von allen unterschiedlichen Perspektiven. Und du schaust halt als Neurowissenschaftlerin darauf und irgendwie ein Yogi sagt einfach, ja gut, meditiert halt, denkt jetzt mal an nichts, weil die halt keine Neurowissenschaftler sind und nicht verstehen, dass es eigentlich gar nicht geht. Also ich glaube, ja, wir müssen Sachen holistischer betrachten. Tara, es war mir eine Riesenfreude. Ich finde, du bist eine große Inspiration und deine Geschichte, die muss gehört und geteilt werden, weil sie, ja, ich finde, jeder Mann und jeder Frau einfach mega inspirieren und mitnehmen und motivieren kann. Vielen Dank fürs Hoffnungsstiften, vielen Dank für das Mut in die Welt schreien und danke, dass du heute zu Gast warst.
Ich danke dir für den Raum, den du geschaffen hast und dass ich Teil davon sein durfte.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.